Welcome back to a next episode of
WhatsApp. Herzlich willkommen zu einem weiteren WhatsApp Prof. Guten Tag, Walter.
Und wieder sagen wir uns guten Tag. Jetzt ist wohl Teil 2 dran.
Ja, wir fangen dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich fange gleich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, wieder kommen wir zu dir und bitten dich, bei uns zu sein. Segne bitte das Gespräch und hilf uns, damit wir unterscheiden können. Gib, dass uns der Heilige Geist führt und Einsicht schenkt. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nun also prophetische Bewegung Teil 2.
Nun, ich dachte ja, wir könnten das in eine Folge packen. Wahrscheinlich ermüden die Zuschauer, wenn es sich so lange hinzieht.
Stimmt. Nun, das letzte Mal lag der Schwerpunkt ja mehr auf der Politik und wie das alles zusammenspielt. Dabei ist sehr interessant, dass auch in den einzelnen religiösen Richtungen viele Menschen Geheimgesellschaften angehören.
Auch zusammenarbeiten.
Ja, genau. Machen wir also weiter.
Wir wollen gleich noch einmal an den politischen Aspekt anknüpfen. Ich dachte mir, wir nehmen dafür eine Rede von Mike Pompeo. Er sprach vor kurzem in Rom über religiöse Freiheit. Interessanterweise weigerte der Papst sich, ihn zu sehen. Und das ist natürlich politisches Kalkül und Dialekt der Ideologien. Aber wie dem auch sei, was dort gesagt wurde, ist ziemlich interessant. Ich halte es auch für wichtig, wie die politische Seite es vorantreibt, dass die Prinzipien und Vorstellungen der römisch-katholischen Kirche Akzeptanz finden. Sie stellen den Katholizismus in einem so positiven Licht dar und katholische Helden werden hoch gepriesen. Sehen wir uns also an, was er zu sagen hatte.
Viele werden wissen, dass ich schon letztes Jahr hier war und dabei ausführlich über religiöse Freiheit gesprochen hatte. Mir war es wichtig, heute hier zu sein, denn diese Mission, die Würde des Menschen und dabei besonders die religiöse Freiheit zu verteidigen, bleibt ein Kerngedanke amerikanischer Außenpolitik. Denn das liegt dem amerikanischen Experiment zugrunde. Unsere Gründerväter sahen religiöse Freiheit als ein absolut notwendiges Recht für die Menschheit an und gaben ihr einen zentralen Platz bei unserer Gründung. Ich denke sogar, dass es auch ein Bestandteil dessen war, was Papst Johannes Paul II. Als den universellen Wunsch nach Freiheit beschrieb, als er 1995 vor der UNO sprach. Doch steht religiöse Freiheit heute wahrscheinlich nirgendwo mehr unter Beschuss als in China. Das kommt daher, dass das kommunistische Regime in China sich wie jedes kommunistische Regime als oberste moralische Instanz sieht. Eine immer repressivere kommunistische Partei, deren fehlende demokratische Legitimierung sie selbst ängstigt, arbeitet Tag und Nacht daran, die Lampe der Freiheit, besonders der religiösen Freiheit, auszulöschen und das in erschreckendem Umfang. Schon letztes Jahr streifte ich dieses Thema kurz und erwähnte besonders die uigurischen Moslems von Xinjiang. Aber sie sind nicht die einzigen Opfer. Die kommunistische Partei Chinas hat jede religiöse Gemeinschaft in China angegriffen. Protestantische Hausgemeinden, tibetianische Buddhisten, Anhänger von Falun Gong und andere. Natürlich sind auch die Katholiken von dieser Welle der Unterdrückung nicht verschont geblieben. Katholische Kirchen und Heiligenschreine sind geschändet und zerstört worden. Katholische Bischöfe wie Augustin Xu Tai wurden neben anderen Priestern inhaftiert. Und katholische Laienführer der Menschenrechtsbewegung sind auch in Hongkong verhaftet worden. Die Behörden befehlen den Bürgern, Bildern von Jesus durch die des Vorsitzenden Mao und die des Generalsekretärs Xi Jinping zu ersetzen. All diese Gläubigen sind die Erben derer, die Papst Johannes Paul in seiner Rede vor der UNO würdigte, die das Risiko der Freiheit auf sich nahmen und darum baten, einen Platz im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben zu erhalten, der ihrer Würde als freier Menschen angemessen ist. Wir müssen diejenigen unterstützen, die in unserer Zeit Freiheiten fordern, wie es Pater Lichtenberg tat. Aber bei allem, was die Nationalstaaten tun können, werden unsere Bemühungen letztlich durch die Realitäten der Weltpolitik eingeschränkt. Länder müssen manchmal Kompromisse eingehen, um gute Ziele voranzubringen. Führer kommen und gehen und sogar Prioritäten ändern sich. die Kirche befindet sich in einer anderen Lage. Irdische Überlegungen sollten prinzipientreue Standpunkte, die auf ewigen Wahrheiten beruhen, nicht beschränken. Die Geschichte zeigt, dass Katholiken ihre Prinzipien oft in den glorreichen, ruhmreichen Dienst der Menschenwürde stellen. Der französische katholische Philosoph Jacques Maritain half 1948, das intellektuelle Fundament für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu legen. Als Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960er Jahren wiesen die Bischöfe von Polen und Westdeutschland den Weg zur Versöhnung zwischen ihren Ländern. Jeder ernsthafte Historiker des Kalten Krieges erkennt heute die entscheidende Rolle von Papst Johannes Paul II. Als Initialzündung bei der Revolution des Gewissens an, die zum Fall des Eisernen Vorhangs führte. Auch Johannes Paul II. Hatte keine Angst. Er focht den lateinamerikanischen Autoritarismus an und half, den demokratischen Übergang anzustoßen. Der emeritierte Papst Benedikt beschrieb die Religionsfreiheit als ein wesentliches Element eines Rechtsstaates und in der Tat den Lackmustest für die Achtung aller Menschenrechte. Ähnlich wie Papst Benedikt sprach auch Papst Franziskus wortgewandt über die Humanökologie, die für jede vernünftige Gesellschaft unerlässlich ist. Diese Beispiele, diese bemerkenswerte Beispiele christlichen Handelns für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde, beschämen diejenigen, die versuchen, den Glauben vom öffentlichen Platz zu vertreiben. Papst Franziskus forderte die Kirche auf, immer im Zustand der Mission zu sein. Das ist eine Hoffnung, die bei diesen evangelikalen Protestanten nachhallt, die wie der Heilige Vater glauben, dass wir, denen das Geschenk des christlichen Glaubens geben werden, verpflichtet sind, unser Bestes zu tun, um andere zu segnen. Als Kirche ständig in einem Zustand der Mission zu sein, hat viele Bedeutungen. Sicherlich ist eine davon, eine Kirche zu sein, die ständig die grundlegenden Menschenrechte verteidigt. Eine Kirche zu sein, die sich ständig gegen tyrannische Regime stellt. Eine Kirche, die sich ständig für diejenigen einsetzt, die das Risiko der Freiheit eingehen wollen, von dem Papst Johannes Paul II. Sprach. Besonders und vor allem dort, wo die Religionsfreiheit verweigert, eingeschränkt oder sogar zerschlagen wird. Als Christen wissen wir alle, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Das bedeutet, dass diejenigen, die Verantwortung für das Gemeinwohl tragen, manchmal mit bösen Menschen oder sogar mit bösen Regimen umgehen müssen. Doch dabei dürfen Staatsmänner, die Demokratien vertreten, niemals die moralischen Wahrheiten und die Menschenwürde aus den Augen verlieren, die Demokratie erst möglich machen. Das sollten auch religiöse Führer tun. Religiöse Führer sollten verstehen, dass Salz und Licht zu sein oft heißt, ein mutiges, moralisches Zeugnis abzulegen. Dieser Aufruf zum Zeugnis erstreckt sich auf alle, nicht nur auf Christen und Katholiken. Er gilt den Führern aller Glaubensrichtungen auf allen Ebenen. Ich hoffe inständig, dass die muslimischen Führer für die Uiguren und andere unterdrückte Muslime in China, einschließlich der ethnischen Kasachen und der Kirgisen, eintreten. Auch jüdische Führer müssen sich für die schwindende jüdische Gemeinde im Jemen einsetzen. Christliche Führer haben die Pflicht, für ihre Brüder und Schwestern im Irak, in Nordkorea und in Kuba einzutreten. Ich appelliere an alle Glaubensführer, ebenso mutig der religiösen Verfolgung in ihren eigenen Gemeinschaften einzutreten, wie es Pater Lichtenberg auch für Mitglieder anderer Glaubensrichtungen tat. Jeder Gläubige, Mann oder Frau, ist aufgerufen, ein moralisches Zeugnis gegen die Verfolgung von Gläubigen abzulegen. In der Tat, wir sind ja heute hier, um über Religionsfreiheit zu sprechen. Hängt die Zukunft der Religionsfreiheit von diesem moralischen Zeugnis ab? Vor etwa 20 Jahren sprach Johannes Paul II. 87 chinesische Gläubige und 33 europäische Missionare heilig, die vor der Machtübernahme des gegenwärtigen kommunistischen Regimes in China getötet worden waren. Damals sagte er, dass die Kirche lediglich beabsichtigt anzuerkennen, dass diese Märtyrer für uns alle ein Beispiel für Mut und Beständigkeit sind und dass sie das edle chinesische Volk ehren. Mutige Männer und Frauen gehen weltweit dieses Risiko der Freiheit ein und kämpfen weiterhin für die Achtung ihres Rechts auf Religionsausübung, weil ihr Gewissen es verlangt. Papst Johannes Paul II. War Zeuge des Leidens seiner Herde und er forderte die Tyrannei heraus. Damit hat er gezeigt, wie der Heilige Stuhl, wie kaum eine andere Organisation unserer Welt, in eine humanere Richtung lenken kann. Mögen die Kirche und alle, die wissen, dass wir letztlich Gott Rechenschaft schuldig sind, in unserer Zeit ebenso beherzigt sein. Mögen wir alle in unserer Zeit ebenso beherzigt sein.
Wir haben einen ziemlich langen Videoausschnitt gezeigt. Erlaube mir, meine Bibel zu nehmen. und Offenbarung 13 aufzuschlagen. Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und es übte alles Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Auge. Hier ist der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, einer protestantischen Nation. Und er spricht wie ein katholischer Bischof in einer ökumenischen Ratsversammlung und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Sagt er nicht am Schluss, dass der heilige Stuhl derjenige ist, der die Fähigkeit hat, der Welt
die Moralität
zu bringen und sie auf die Ziele einschwören kann? Dessen Todeswunde geheilt wurde? Die Erfüllung der Prophetie erstaunt mich sehr. Und das ist nur der Anfang. Hier hat man den führenden Staatsmann der USA, was das Vertreten der Botschaft seines Landes gegenüber anderen Nationen anbelangt, denn das ist ja die Aufgabe eines Außenministers. Und hier spricht er die Botschaft des Heiligen Stuhls. Er erhebt den Katholizismus als Antwort auf die Probleme der Welt.
Andauernd zählte er auf, was Johannes Paul II. Getan hatte. Alles Mögliche.
Benedikt,
Franziskus.
Alle
aus dem römischen katholischen System.
Und er stellt den Katholizismus im Szenario des Zweiten Weltkriegs als Held dar, bei dem, was in diesem Regime alles geschah. Wobei er die Rattenlinien völlig außer Acht lässt. Alle diese Rattenlinien, über die das Papsttum den Nazis erlaubte, zu entkommen und sich in Südamerika oder anderen Ländern niederzulassen. Und die Einseitigkeit dieser Geschichtsdarstellung ist einfach unglaublich. Es besteht kein Zweifel, dass seine Darstellung hier, und das ist ein sehr cleverer diplomatischer Schachzug, denn du weißt ja, dass Papst Franziskus ihn nicht sehen wollte. Aber Pompeo handelte als ihr Sprecher. Aber es muss so aussehen, als ob es nicht so ist. Das ist pure hegelische Dialektik.
Ja, soweit ich mich erinnere, war der Grund dafür, dass der Papst ihn nicht sehen wollte, dass sie in Verhandlungen mit China sind.
Ganz genau.
Naja, so.
Ein sehr anspruchsvolles Spiel. Doch wie weit wird diese Bewegung von Kirche und Staat gehen? Wir möchten unseren Zuhörern noch einmal daran erinnern, wenn die römisch-katholische Kirche von religiöser Freiheit spricht, dann ist das deine religiöse Freiheit, dem Gemeinwohl zu dienen, wie es von Rom diktiert wird. Es ist der Heilige Stuhl, der die Moralität diktieren muss. Es ist interessant, dass er auch Johannes Paul II. Erwähnt, der eine Anzahl Chinesen heilig gesprochen hat und dadurch zum Ausdruck bringt, dass die Kirche die Richtung angibt, in die es gehen soll. Wie wir schon in einer vorherigen Folge sagten, die Konfrontation zwischen China und den USA ist spannend und wie sich das Militär aufstellt. Aber wie Donald Trump sagte, wir wollen kein Blut im Sand. Wir wollen keinen Krieg. Aber vergesst nicht, die Vereinigten Staaten haben die Fähigkeit, wie ein Drache zu sprechen und die Welt zu zwingen, dem Diktat des Heiligen Stuhls Folge zu leisten.
Ja, und er sagte ja auch einmal, dass China ein Gegner des Nordkönigs ist.
Opposite the King of the North.
Ja.
Als Südkönig. Und hier zeigt er sich als Nordkönig, der China auffordert, Teil des Nordkönigs zu werden.
Teil des Systems zu werden und vor dem Nordkönig zu kapitulieren. Das Interessante ist, dass es immer eine Mischung aus Judentum und Christentum ist. Die jüdisch-christliche Kultur. Und wir werden das bei den nächsten Videos, die wir besprechen, noch genauer sehen. Aber worum es geht, ist zu zeigen, dass das prophetische Szenario sich in einer Geschwindigkeit entfaltet wie nie zuvor. Wie wir schon erwähnt haben, wollte Papst Franziskus Pompeo ja nicht sehen. Weil sie ja dieses diplomatische Spiel spielen. Und weil es natürlich auch diese Querelen innerhalb der römischen Kirche gibt, die Liberale gegen die konservative Seite. Man sollte sich fragen, ob der Teufel gegen sich selbst gespalten ist. Doch er nicht, oder? Er ist nicht gegen sich selbst gespalten. Welchem Zweck dient dieses Spiel denn wirklich? Denn interessanterweise kann man über den linken Flügel oder den rechten Flügel sprechen. Beide fördern die Ziele des Papsttums. Pompeo fördert die Ziele des Papst Franziskus, indem er sagte, wie wunderbar sich dieser doch verhalten habe. Dann gibt es da die konservative Seite. Erzbischof Vigano sagte, Trump steht einer biblischen Herausforderung gegen die dämonischen Kräfte einer neuen Weltordnung gegenüber. Auch hier läuft im Hintergrund dieses Spiel, diese Machtverschiebung. Erzbischof Carlo Maria Vigano sagte, dass die Präsidentschaftswahl 2020 die Amerikaner vor eine biblische Herausforderung gegen die dämonischen Kräfte eines Schattenstaates und einer neuen Weltordnung stelle. Wir besprachen schon in einer vorherigen Folge, dass der Nordkönig und der Südkönig am gleichen Tisch sitzen. Und was wir sehen, ist das, was wir sehen sollen. Die Präsidentschaftswahlen im November stellen eine epochale Herausforderung, eine biblische Herausforderung dar. Und ihr Ausgang wird nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern für die ganze Welt entscheidend sein, schrieb er in einem Brief an das mittwochs stattfindende nationale katholische Gebetsfrühstück, wo dieser jedoch nicht vorgelesen wurde. Es ist notwendig, dass jeder von euch sich als katholischer Amerikaner der Rolle bewusst ist, die wir von der Vorhersehung geplant deinem Präsident anvertraut wurde. Du musst dir auch der außergewöhnlichen Schlacht bewusst sein, auf die es sich momentan vorbereitet, nämlich gegen die dämonischen Kräfte des Schattenstaates und der neuen Weltordnung zu kämpfen, schrieb der religiöse Führer. Ich bete mit Inbrust an deiner Seite, zusammen mit Millionen von Katholiken und mit allen Menschen weltweit, die guten Willens sind. In dieser Aussage steckt sehr viel. Guten Willens bedeutet doch, die mit dem Gemeinwohl übereinstimmen.
Stimmt.
Der Erzbischof versicherte außerdem, dass Mr. Trump der größte Verteidiger der höchsten Werte einer christlichen Zivilisation ist, nämlich das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Das Abtreibungsthema spielt bei diesen Wahlen eine herausragende Rolle und auch in der Debatte der religiösen Moralität, der natürlichen Familie, die aus einem Mann und einer Frau und Kindern besteht. Seine Kandidatinnen für den Bundesgerichtshof ist dafür ein betreffendes Beispiel und auch aus Liebe zu unserem Heimatland, einer Nation unter Gott. Also hat man hier im Katholizismus diese beiden Meinungen. Das ist wieder hegelische Dialektik. Einer kämpft gegen den anderen und dadurch bildet sich im Denken der Menschen eine Synthese immer klarer heraus, weil die Alternative dazu Chaos ist. Er sprach über die Wurzeln des Abweichens des Zweiten Vatikanums und wie Franziskus dazu auszusehen war, die Kirche zu revolutionieren. Im Grunde sagte er damit, dass das Zweite Vatikanum, das die Türe für andere Denominationen öffnete, um wieder zurück zur Herde zu kommen, ein Fehler war. Nur indem wir uns den Fehlern stellen, die mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ihren Anfang nahmen, erklärte der Erzbischof, können wir uns unserer gegenwärtigen Krise stellen. Für jeden, der gerettet werden möchte, ist es vor allem anderen notwendig, dass er den katholischen Glauben hat. Das ist also die eine extreme Ansicht. Denn wenn ein Mensch diesen Glauben nicht vollständig und unversehrt hält, wird er zweifellos für immer verloren gehen. Nun, das war die Ansicht des Katholizismus im Mittelalter. Dann hat man die Ansicht der Ultraliberalen. Und irgendwie muss man eine Synthese finden, etwas, worin man übereinstimmt.
Nun, diese rechte, nein, besser gesagt, extrem konservative Ansicht, wie die ganze extreme liberale Ansicht, die du angesprochen hattest.
Ja.
Und jetzt?
Nun müssen wir zur Synthese kommen. Dazu muss man auch noch die Juden und Christen zusammenbringen. Man muss die Liberalen und die konservativen Christen zusammenbringen. Es muss etwas geben, was ihnen allen passt.
Auch Protestanten und Katholiken müssen sich dem anschließen.
Interessanterweise beschreibt Daniel in der Bibel, in seinem Buch, dass die Musik eine wichtige Rolle spielen wird. Und natürlich die Show und das Theatralische, das damit verbunden ist, die Herz und Verstand beeinflussen sollen und die Gefühle, das ist dabei alles sehr wichtig. Schauen wir uns also an, wie sich das im Einzelnen genau entfaltet. Wir müssen uns die Theologie der wichtigen Hauptakteure ansehen, die hier versuchen, alle diese religiösen Systeme zu vereinen.
Und
auf der Nationalpromenade in Washington gab es eine Bewegung, die die Religion voranbringen sollte. Sie hieß The Return, von Jonathan Kahn organisiert, der ja ein messianischer Jude ist, nicht wahr?
Zuerst war er ein Rabbiner, dann wurde er Christ und ein messianischer Jude, aber er ist immer noch ein Rabbiner.
Er ist immer noch ein Rabbiner. Die evangelikale Welt und die jüdische Welt sind also zu einer Einheit verknüpft, nicht wahr? Ganz offensichtlich haben Millionen sich dieses Großereignis auf der Nationalpromenade angesehen. Sogar in Israel, nicht wahr?
Und in der Welt.
Aber wir müssen uns die Theologie von Jonathan Kahn ansehen, um zu verstehen, worauf wir zusteuern und woher wir dabei kommen. Und wir müssen uns fragen, ob diese Theologie biblisch ist. Wir werden uns ein Gespräch mit Jonathan Kahn ansehen, über seine religiösen Vorstellungen, wie er den ganzen Aufbau des Endzeit-Szenarios sieht.
Es heißt, nachdem der Messias kommt, wird der Messias sterben und Jerusalem wird zerstört werden. Aber dann heißt es, aber nach 62,7 soll der Messias abgeschnitten werden und nichts haben. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Nun, worüber spricht das denn? Das Volk des kommenden Fürsten wird Jerusalem, die Stadt und den Tempel zerstören. Wir wissen, wer das tat. Und wer tat das denn? Die Römer taten das doch, oder? Wer immer also diese Stadt und diesen Tempel zerstört, einer aus diesem Volk wird im letzten Siebener kommen. Und wer ist das dann? Nun, der Antichrist, der kommen wird. Er ist mit dem Römischen Reich verknüpft, das steht da. Ja, hier in Daniel. So wird er kommen, weiter heißt es, und stark machen wird er einen Bund für die vielen, einen Siebener, also eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster. Das hier ist das Gräuelbild der Verwüstung, bis feste beschlossene Vernichtung ausgegossen wird. Was sagt uns das? Das ist noch ein weiterer Hinweis auf das ganze Endzeit-Szenario. Der Antichrist wird kommen. Er wird einen Bund schließen für einen Siebener. Das ist die noch fehlende Zeitspanne von 7 Jahren, die fehlende Smita, die Zeitspanne von 7 Jahren. Er wird einen Bund machen und dann wird ein Tempel wieder aufgebaut, weil es heißt, dass es Opfer gibt. Also wird der Tempel wieder aufgebaut. Genau deswegen, und zwar in Jerusalem. Jerusalem wird es wieder geben, auf den Tempel. Der Antichrist kommt, macht einen Bund. Es heißt, in der Mitte dieser Siebener wird er dann dieses angesprochene Gräuel Bild der Verwüstung machen. Was ist also die Mitte von 7? 7 durch 2 macht 3,5. 3,5 ist unglaublich prophetisch und kommt daher. 3,5 Jahre. Alles, die 2 Zeugen, einfach alles dauert 3,5 Jahre. Und das alles kommt hier aus Daniel und weist auf, nun, es entrollt das Szenario am Ende der Zeit. Interessant ist, beachtet das bitte, die ganze Prophetie ist mit dem ersten Kommen des Messias verbunden. Und es startet mit der Jerusalem betreffenden Erklärung des Weltherrschers. Wie wäre es, wenn sein zweites Kommen verbunden ist mit einer Jerusalem betreffenden Erklärung eines Spitzenpolitikers der Welt? Wie Donald Trump.
Is linked to the proclamation of a world leader concerning Jerusalem, like Donald Trump. I mean, it just happened.
Es ist gerade geschehen. Er ist auch einer. Darauf steuern wir zu.
So wie König Kyrus der Erste war.
Ja.
Ach du liebe Zeit.
Ja, wir reden hier von einem zweiten Kyrus. Die ganzen 70 Wochen bauen in einem Weltherrscher auf, der eine Jerusalem betreffende Erklärung verfasst. Das ist etwas ganz Großes.
Donald Trump is on a coin.
Donald Trump ist sogar auf einer Münze mit Kyros.
So here we are.
Da stehen wir mit einem Präsidenten, den die Juden nun, sie baten ihn ganz öffentlich, helfen Sie uns, den Tempel wieder zu errichten.
Help us rebuild the temple.
Nun, ich als Heidenchrist, als Nachfolger Jesu aus den Heiden groß geworden, ich dachte, dass Yom Kippur, der große Versöhnungstag und Rosh Hashanah für mich gar keine Bedeutung hätten. Aber meine Herren, ich glaube wirklich, dass in diesen prophetischen Zeiten Gott für eine Zeit wie diese uns die Schuppen von unseren Augen fallen lässt, die wir aus den Heiden sind. Er zeigt uns die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens und macht die ganzen Feste lebendig. Das zu sehen ist unglaublich. Wir sind in den Tagen, die mit den Herbstferien in Verbindung stehen. Ja, das Ende kommt. Der mysteriöse Tag, der Shemini heißt. Spreche ich das richtig aus? Shemini? Atzeret? Ja, Atzeret. Die Leute werden das wissen. Denn es heißt, das ist das Geheimnis. Es ist der letzte Tag, ein Geheimnis. Es heißt, ihr sollt für 7 Tage feiern und dann heißt es am 8. Tag, Moment mal. Erst sind es 7 Tage und dann heißt es am 8. Tag. Worum geht es bei diesem 8. Tag? Die Bibel sagt nicht viel über diesen 8. Tag. Es heißt nur, ihr werdet etwas tun. Es ist ein mysteriöser Tag. Nun, 7 ist eine Vollzahl. Aber was ist 8? 8 ist, was nach dem Ende passiert. 7 ist das Ende, doch 8 ist, was nach dem Ende passiert. An Shemini Atzeret, was die Versammlung am 8. Tag bedeutet, werden die alten Schriftrollen zusammengerollt und die neue wird geöffnet. An diesem Tag wird auch die Sukkah abgebaut. Worum geht es mir? Am Ende der Offenbarung lesen wir, dass der Herr für 1000 Jahre ein Fest auf der Erde feiern wird. Und am Ende heißt es, dass Gott alles wie eine Schriftrolle aufrollen wird, den alten Himmel. Und der neue Himmel wird eine neue Ewigkeit. Das letzte Fest der Menschheit ist die Ewigkeit. Unendlichkeit, es wird nie aufhören. Es gab da ein sehr prophetisches Ereignis, das mit Rosh Hashanah, dem Fest der Posaunen, verknüpft war. Können Sie uns etwas darüber sagen? Ja, manche fragen, wo wir Rosh Hashanah im Neuen Testament finden. Immer wenn man über die Posaunen liest, am Ende wird die Posaune ertönen und die Toten werden auferstehen. Die Posaune wird ertönen und sie werden zurück sein. Die Posaune wird ertönen und der König wird kommen. Es ist alles da, am Ende. Nun das war vor 2 Jahren, vor dem 11. September. Zur Erinnerung, die Posaunen haben eine Art Warnungsfunktion. Sie sagen, macht euch bereit, ihr werdet Gott begegnen. Tatsächlich wird es der Tag des Gerichts genannt. Macht euch 10 Tage bereit, bis ihr wegen eurer Sünden vor Gott stehen werdet. Die Posaunen sind auch eine Warnung vor dem Gericht. Also ich wurde geführt, 2 Jahre vor dem 11. September geführt, mit einer Gruppe Gläubiger zur Freiheitsstatue zu gehen. Denn wir fühlten, dass ein schwerer Angriff auf New York City erfolgen würde, im Geiste. Und wir beteten, weil etwas kommen würde. Ich hatte eine Posaune dabei und blies sie und sie machten ein Foto, bei der die Posaune sich auf das World Trade Center richtete und den genauen Ort anzeigt, wo alles beginnen würde. Wir haben das auch im Video festgehalten. Man sah, wie ein Flugzeug kam und genau Kurs auf die Türme nahm, wie eine Voraussage. Und der Tag, an dem das geschah, war der Tag des Posaunenblasens. Der sagt, macht euch bereit, weil das Gericht naht. Kommt mit Gott ins Reine.
Wenn das nicht spannend war, weiß ich nicht, was spannend sein könnte. Wir haben hier eine futuristische Betrachtungsweise. Wobei Futurismus ins Spiel gebracht wird. Und was er lehrt, ist eine jesuitische Theologie. Dazu hat man eine Vermischung der Feste, der typisch jüdischen Feste, wie das Fest der Posaunen, der große Versöhnungstag. All das wird dazugegeben. Es ist interessant, dass das Zweite Vatikanum bestimmte, dass die Christenheit genau das tun soll, um die Religionen zusammenzuführen. Es wurde vom Zweiten Vatikanum bestimmt, dass es eine wichtige Rolle spielen muss. Und natürlich die Musik. Das Zweite Vatikanum bestimmt ebenfalls, dass Musik eine wichtige Rolle spielen müsse. Doch wir müssen zurück zum Ausgangspunkt, wo er anfing. Die protestantische Welt sagt ganz deutlich, wer der Antichrist war. Und wenn wir zum Buch Daniel gehen, und zwar zum Kapitel 9 von Daniel, dort finden wir eine Prophezeiung, aus der dieser Mann einen Abschnitt herausnahm, nämlich die letzte Woche, uns in die Zukunft schleuderte. Und er spricht über den Messias und den Antichristen. Und was er lehrte, ist eine jesuitische Doktrin. Keine biblische Lehre. Ich möchte jetzt nicht in alle Details gehen. Vielleicht kannst du einen Link anhängen zu Vorträgen, die wir schon über die Prophezeiung der 70 Wochen gemacht haben. Dann kann sich jeder das Schritt für Schritt detailliert ansehen. Aber um Klarheit zu schaffen, sollten wir kurz durch diese Prophezeiung gehen. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Nun, der Erlass des Kyros und der Erlass des Darius, die Amerikaner sprechen das anders aus, befassen sich nur mit dem Tempel. Beim Erlass des Artaxerxes ging es um völlig politische Unabhängigkeit. Er betraf also Jerusalem als Ganzes. Dieser Erlass wurde im Jahre 457 gegeben. Es heißt, vom Erlass Jerusalems wieder aufzubauen, bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, jetzt wird die Zeit aufgeteilt, vergehen 7 Wochen. 7 mal 7 ergibt 49, also 49 Jahre und 62 Wochen. Die Zeitspanne wird in 2 Teile zerlegt. Der erste war der Bau des Tempels und der Wiederaufbau. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Das heißt, dass der Messias sterben wird. Es sagt also den Tod von Jesu Christus voraus. Und er wird nichts haben. Für wen wurde er denn getötet?
Für die Welt.
Doch für mich und für dich. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Das bezieht sich auf Rom. Rom kam, um die Stadt zu zerstören und auch den Tempel. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und hier fängt es an, dass sie durcheinander geraten, weil sie den letzten Teil dieser Prophezeiung nehmen und ihn in die Zukunft werfen. Das stammt aus der Feder eines Jesuiten. Denn beide, der Präterismus und der Futurismus, sind jesuitische Ideologien. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, 1 Woche lang. Das beschreibt Jesus Christus, der den Bund mit vielen 1 Woche bestätigen wird. Wir sprechen über die letzte Woche, die letzte Zeitspanne von 7 Jahren dieser Prophezeiung. Und in der Mitte der Woche, das sind 3,5 Jahre, in der 70-Jahre-Prophezeiung, in der Mitte dieser letzten Woche, wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. Diesen er machen sie zum Antichristen. Aber das ist als Chiasmus geschrieben. Wenn man diesen er zum Antichristen macht, kann man selbstverständlich mit einer Theologie kommen, in der es einen Tempel geben muss. Und dieser Tempel braucht einen Opferdienst und dieser Opferdienst muss geschändet werden. Aber in dieser Prophezeiung geht es um den Messias und man kann diese letzte Woche nicht abtrennen. Deshalb müssen wir es so lesen. Und er, der Messias, wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Das ist eine Zeitspanne von 7 Jahren, die in der Prophetie noch aussteht. Wie viel Zeit bleibt euch noch als Nation, als Volk? Es spricht zur jüdischen Nation. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speiseopfer aufhören lassen. In der Mitte dieser Woche. Die letzte Woche also besteht aus 3,5 Jahren bis zur Kreuzigung. Damit beendet Jesus den Opferdienst. Jesus beendet ihn. Nicht irgendein zukünftiger Antichrist. Jesus beendet den Opferdienst, weil der Typus auf den Antitypus getroffen war.
Ganz genau.
Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster. Das beschreibt jetzt im Gegensatz dazu eine andere Person. Das ist die chiastische Struktur. Jetzt wird nämlich wieder Rom beschrieben. Das kommt und den Tempel, Jerusalem und das System verwüstet. Bis fest beschlossene Vernichtung und den Verwüster ausgegossen wird. In der Mitte der Woche wird dem Opferdienst ein Ende gemacht. Aber es bleiben noch 3,5 Tage, also Jahre. Was geschah nach diesen 3,5 Jahren? Stephanus wurde gesteinigt. Und als sie Stephanus steinigten, ging das Evangelium an die Heiden. Das heißt, die Zeit für die Juden als Nation, dass sie das Evangelium verkünden sollten, war zu Ende gegangen. Aber sie hüpfen hier herum, vermischen Dinge und schaffen einen zukünftigen Antichristen. Das ist keine biblische Lehre. Jetzt holt man noch alle Feste dazu und man schaut, was an diesen verschiedenen Festtagen geschah und kombiniert das mit Ereignissen wie dem 11. September und wieder ein anderes Ereignis dort, ein Krieg hier und wieder ein Ereignis da. Man macht, was man will.
Genau, jemand erwähnte in dem Video auch, dass die Juden Trump baten, ihnen beim Wiederaufbau des Tempels zu helfen. Das wird dann auch dazu genommen.
Richtig, weil sich ja die Prophezeiung erfüllen muss, wie sie es auslegen. Dabei erfüllen sie eine jesuitische Prophezeiung und keine biblische. Was die prophetische Auslegung betrifft, wir wissen, dass Kirche und Staat sich vereinigen müssen. Man muss das öffentlich darstellen, damit die Menschen sich an den Gedanken gewöhnen können und diese Visionen oder, wenn du magst, Theologie verinnerlichen können. Bei diesem besonderen Anlass hatten sie einen Gebetsmarsch. Die Politiker waren dort, Mike Pence war dort und hielt eine beeindruckende Rede darüber, wie jeder dabei mitmachen und zusammenarbeiten muss, um die Ziele gegen diese linke, separatistische Ideologie zu verfolgen. Paula White war auch dabei. Und Franklin Graham war auch dort. Und natürlich wurde dieses Return-Ereignis von Jonathan Cain organisiert, dessen Religion und religiöse Ansichten wir gerade besprochen haben. Schauen wir uns erst an, wie Franklin Graham in dieses Thema einführt.
Was für eine Überraschung! Wir haben den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und die Second Lady Karen Pence hier. Ich möchte den Vizepräsidenten Mike Pence bitten, uns heute das zu sagen, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Herr Vizepräsident, es ist uns eine Ehre, heute bei diesem Gebetsmarsch in Washington dabei zu sein. Wir wollen hier sein, um an eurer Seite zu stehen. Aber ich wollte auch hier sein, um Grüße und Dankbarkeit eines Führers zu übermitteln, der für viele ein Held ist, ein Verfechter des Lebens und der religiösen Freiheit. Also erlaubt mir den Dank und die Grüße des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Donald Trump, zu überbringen. Präsident Donald Trump hat viele Male bemerkt, dass Amerika eine Nation gläubiger Menschen ist. Und ihr beweist das heute wieder. Betet für alle unsere Richter am obersten Gerichtshof, einschließlich der bemerkenswerten Frau, die der Präsident nominieren wird, um den Platz am obersten Gerichtshof bald einzunehmen. Wir wollen heute einfach für sie beten. Ich bin so dankbar. Ich werde anfangen und nachdem ich gebetet habe, wird Paula White kommen. Sie hat einen sehr großen Anteil am Zusammenstellen des Beraterteams führender Gläubiger um den Präsidenten. Dann kommt Pastor Greg Laurie aus Riverside, Kalifornien.
Wir bereuen unsere Sünden. Wir bereuen die Sünden unserer Vorväter. Gott, und wir bitten dich, dass die Gnade und das Erbarmen Jesu Christi uns bedeckt. Sprich zu Präsident Trump durch Träume und Visionen. Gott, ich bitte dich, dass du deutlich durch die Stimme des Geistes zu ihm sprichst, Herr. Lass seine Ohren taub sein für jede andere Stimme, die nicht von dir kommt. Doch lass sein Herz offen und empfänglich sein für alles, was von dir kommt. Und Herr, ich bitte dich um übernatürliche Stärke, dass du ihn körperlich, emotional und geistlich stärkst, in dem Namen, der über alle Namen ist, im Namen von Jesus Christus, Gott.
Nun, dazu muss ein protestantisches Prinzip erläutert werden, nämlich, dass man vom Wort Gottes geführt und angewiesen werden soll. Sobald man sich Träumen und Visionen und dergleichen öffnet, nun, sie können eine Berechtigung haben, aber nur, wenn sie in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind. Aber durch sie geführt zu werden, ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Darum gab Gott uns das Wort und jeder Geist muss durchs Wort geprüft werden.
Es war auch interessant, dass Mike Pence eine Rede gehalten hat. Du kannst sehen, wie Kirche und Staat zusammenkommen.
Ja, sie kommen zusammen.
Es gibt keine Trennung und sie reden die ganze Zeit darüber. Wie William Barr in einer der letzten Folgen sagte, man hat das missverstanden, dass die Trennung von Kirche und Staat nicht bedeuten soll, dass die Religion im Staat außen vor bleiben soll.
Genau. Und alles geschieht auf der Nationalpromenade. Wobei es schon interessant ist, dass die Washington Mall ein unabhängiger Staat im Staat ist.
Ja, natürlich. Du hattest einen ganzen Vortrag darüber.
Im Grunde ist es ein jesuitisches Territorium.
Wenn man es genau bedenkt.
Ja, wenn man es genau bedenkt.
Das Land Marias.
Ja, Maryland.
Ja, so now.
Der Gebetsmarsch fand schon früher am Vormittag statt. Und The Return hatte etwas später seinen Auftritt, aber auch mit verschiedenen Sprechern und Predigern. Einfach alle kamen da zusammen.
Gut, dann wollen wir uns das doch ansehen, was hier passierte. Ich denke, wir müssen es uns Stück für Stück vornehmen.
Es war schwierig, etwas herauszuschneiden, denn sie sprachen insgesamt etwa 12 Stunden. Die Höhepunkte zu zeigen, worauf es hinausläuft, macht das Video doch etwas länger.
Kein Problem. Wir werden es uns Stück für Stück ansehen.
Für unsere Nation, für die Welt und die endzeitliche Erweckung, von der die Schrift spricht. Wir sind hier, weil wir gerufen wurden, hierher zu kommen. Wir versammeln uns hier, weil wir dazu bestimmt wurden, denn das ist eine festgesetzte Versammlung am festgesetzten Ort, zur festgesetzten Zeit, durch Gottes Hand selbst. Und dieses Wort wurde schon vor 2500 Jahren gegeben, wie eine heilige Versammlung beginnen sollte.
Tikul shofar bi betzion kadshu tzom kiro atzaran. Blow the trumpet.
Blast die Posaune, lass das Schofarhorn in Zion erschallen, heiligt ein Fasten und ruft eine heilige Versammlung aus. Genau so beginnt eine heilige Versammlung. Wir machen das jetzt auch so. So sagt es die Bibel und so beginnen wir diese heilige Zeit.
Mm-hmm.
right, so what do we have here?
Nun, Martin, was war das?
Well, we've got a mixture between Christian and Judaism.
Absolutely.
Ganz genau.
So
wir haben beide vermischt. Darüber wurde schon viel geredet. Jeder sagt, dass das die Kultur ist, wie man es machte. Also beide sind ziemlich vermischt. Wenn man sich an die Theologie hinter all dem hier erinnert, ist es auch keine biblische Theologie. Wir sollten Christus predigen, den gekreuzigten Christus zu unserer Versöhnung. Sie tun das, aber sie bringen all die anderen Dinge auch dazu. Wie schon erwähnt, war noch eine Reihe politischer Redner dort. Ben Carson war einer der Sprecher. Aber alle betonten die jüdisch-christliche Kultur.
Ja, and it's also just important to realize there was many people that were part of this.
Absolutely.
Sehr richtig.
The president of the CBN, Christian Broadcasting Network, he was speaking. Brent Carson, he spoke, and various other people from around the world and different denominations even.
Sie wollen also diese ökumenische Atmosphäre schaffen und zeigen, dass jeder an Bord ist. Dies geschieht im Namen der Menschheit und geht voran.
Nun eine Grundsatzrede, ein prophetisches Wort für Amerika, Jonathan Kahn. Wir sind zu unseren eigenen Göttern geworden. Wir haben Gottes Gebote aufgehoben, sie aus dem öffentlichen Raum entfernt. Wir haben die Wahrheit neu definiert, unsere eigene Realität geschaffen. Heute vor 400 Jahren segelte die Mayflower durch den Atlantik und eine neue Zivilisation wurde geschaffen, als geheiligtes Gefäß für die Absichten des Allmächtigen. Aber dieses Gefäß, Amerika hat die Absichten vergessen, wozu es geschaffen worden war und führt jetzt dagegen Krieg. Wie kann es dann bestehen und wie kann Gott eine Nation segnen, die seine Wege bekämpft? Die seinen Namen lästern, sein Wort zum Schweigen bringt und jene schmäht, die es hochhalten, die das Blut von 16 Millionen seiner Kinder vergießt. Kann das Wohlwollen des Himmels auf ihnen bleiben? Das kann es nicht. Solche Dinge führen nur zum Gericht. Gott segnete den Propheten Jeremia: Nimm dieses Gefäß, zeige es dem Volk. Und dann...
Er sagte, dass die Mayflower anlegte und das Gefäß sein sollte, das Gottes Werk tun sollte. Doch es kehrte ihm den Rücken und erlaubte, dem Säkularismus hereinzukommen. Die 10 Gebote, er erwähnte sie. Er sagte, wir haben sie beiseite getan. Was sagte er damit folglich?
Dass sie zurückkommen müssen.
Aha. Und wenn man sie nicht zurückbringt, welchen Schluss legte er nahe? Was demonstrierte er?
Dass Gott ihnen den Rücken kehrt.
Und das Gefäß, das die USA darstellte, die doch dafür ausersehen war, diese machtvolle Botschaft in die Welt zu tragen, zerstört werden wird. Das ist wirklich verdreht. Es ist die Erfüllung der Prophezeiung. Amerika wird dem Tier ein Bildnis machen. Amerika wird wie der Drache sprechen. Und wenn wir wissen wollen, wie der Drache sprach, müssen wir uns das erste Tier ansehen, das vom Drachen gesteuert wurde. Das sind Kirche und Staat zusammen, die die moralischen Dogmen verschreiben. Amerika wird das Gleiche tun. Sie streben es an. Darum geht die ganze Rede. Ich hätte da eine Frage. Denkst du, dass ein Großereignis wie dieses, bei dem der Vizepräsident sprach, bei dem Politprominenz sprach und auch viel religiöse Prominenz sprach, denkst du, dass ein Riesentreffen wie dieses nur der Laune eines Mannes wie Jonathan Cain überlassen ist?
Nein.
Oder denkst du, dass sie alle in Einklang mit der Botschaft stehen, die hier gebracht wurde?
Ja, sicher, das müssen sie. Du sprichst nicht bei so etwas, wenn du nicht sagst, da mache ich mit.
Wenn du gar nicht zu dieser Botschaft passt. Meinst du, dass sie dich eingeladen hätten, Martin, auch zu kommen, um dort eine Grundsatzrede zu halten?
Ich denke nicht.
Ich bezweifle es auch. Ich bezweifle es stark. Ich glaube nicht, dass du ins Bild gepasst hättest. Das ist offensichtlich eine Agenda. Und es ist eine Agenda, die weltweit im Fernsehen übertragen wurde. Und die Botschaft ist klar und deutlich. Wir müssen zurückkehren zu den Werten, den moralischen Werten, den 10 Geboten. Womit wir wieder zum Fragen kommen. Welche 10? Die göttlichen 10 oder die päpstlichen 10? Doch die päpstlichen 10, oder? Diese Macht, die laut dem Buch Daniel gedenkt, Zeiten und Gesetze zu ändern und es ja auch getan hat.
Smash!
Zerbrich das Gefäß. Denn wenn der Kurs einer Nation unverändert bleibt, wird es auch deren Ende sein. So auch ein zerteiltes Haus, ein Haus, das gegen seine eigene Grundlage Krieg führt, kann nicht stehen bleiben. Das ist der Grund dafür, dass wir an diesem Tag, dem 26. September 2020, hier zusammengekommen sind, um ganz Amerika und die ganze Welt zu versammeln, denn es ist schon spät. So bringt uns zu diesem letzten Geheimnis. Das Geheimnis, das genau hinter diesem Tag liegt und auch hinter diesem Treffen. Dieser Tag war gewählt worden für die Wiederkunft. Niemand wusste das, keiner ahnt es. Es stellte sich heraus, dass dieser Tag ein heiliger Tag ist, der im hebräisch-biblischen Kalender ausgesondert ist, schon von alters her. Er heißt Shabbat, Shuvah. Shabbat bedeutet Samstag, was wir heute haben. Doch was bedeutet Shuvah? Shuvah bedeutet Umkehr. Dieser Tag war schon in der Vorzeit dazu ausersehen, dieser Tag der Umkehr zu sein. Dieser Tag war besonders dazu bestimmt, ein Tag der Reue zu sein. Ein Tag, um zu Gott zurückzukehren. Für die Rückkehr einer Nation, die Rückkehr aller.
Jetzt bin ich sprachlos. Kann man denn ein prophetisches Wort wie dieses nehmen, es in die Zukunft werfen und es in einer Weise anwenden, wie es hier getan wurde?
Nein.
Nein.
Es ist nicht die richtige Methode, es anzuwenden.
So kann man es nicht anwenden.
Man kann es so machen, aber es ist nicht korrekt, das funktioniert nicht.
Was kündigt er denn an? Doch, dass das der Tag ist, an dem die Nation zurückkehren wird. Und das tut, was es laut ihnen prophetisch tun muss.
Ja.
Doch die Bibel sagt mir, wenn sie das tun, wenn sie dem Tier ein Bild machen, wenn Kirche und Staat zusammenkommen, dann werden sie wie ein Drache sprechen. Und der Drache ist nicht Gott. Er ist der Feind Gottes.
Ein Wort ist dafür bestimmt, heute gelesen zu werden, schon von alters her. Es lautet so:
Tiklu, Shofar, Bizion, Kadshu, Tzom, Kiru, Atzara. What does it mean?
Was bedeutet das? Blas das Shofarhorn. Ruf dein heiliges Fasten aus und beruf deine heilige Versammlung ein. Ruf das Volk zu einer heiligen Versammlung zusammen. Das bedeutet es. Versammelt die Ältesten, die Pastoren. Lasst die Pastoren klagen und sagen, Herr, hab Erbarmen. Das ist ein vorherbestimmter Moment. Das ist ein prophetischer Moment. Wir befinden uns jetzt in dieser feierlichen Versammlung an jedem Fleck auf diesem Planeten. In den Synagogen der Kinder Israels werden heute die Schriftrollen von den Rabbinern bei genau dieser Schriftstelle ausgerollt, um es auf der ganzen Welt auszurufen. Ruf eine feierliche Versammlung aus.
Um dann diese Botschaft zu unterstützen, dass die ganze Welt eine feierliche Versammlung ausrufen soll, bringt er noch andere prominente Sprecher dazu und sie bestätigen das anschließend, dass alle einer Meinung sind. Martin, was ist, wenn schlussendlich jeder dieser einen Meinung sein wird und man dann noch den Klimawandel mit hineinwirft in diese Mixtur, damit auch die säkuläre Welt an Bord kommen kann? Was ist, wenn schließlich eine kleine Gruppe aufsteht und sagt, Entschuldigung, da können wir nicht mitmachen. Glaubst du, dass sie sich großer Beliebtheit erfreuen werden?
Sicher nicht.
Und glaubst du, dass es zur Verfolgung führen könnte? Meinst du, dass es Gesetze geben wird, durch die man vogelfrei werden kann, wie wir es schon in einer vorherigen Folge besprochen hatten?
Ja, und dass die Menschen, die die Gesetze erlassen, denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen.
Genau. Das ist ein sehr ernstes Thema. Er sagt, dass es prophetisch sei. Und in einer gewissen Weise hat er recht.
Korrekt.
Völlig recht damit. Bis auf die prophetische Darstellung. Da liegt er falsch, weil er sich hier etwas herauszieht. Da etwas anderes, dort noch ein Fest und dann auf diesen speziellen Tag dieses spezielle Irgendwas anwendet. Aber im Grunde ist es eine Erfüllung der Prophetie. Schauen wir uns noch weitere Sprecher an, die das, was er sagt, unterstützen.
Bevor ich euch bitte, mit uns zu beten, möchte ich jemandem danken, der hierher gekommen ist. Und ihr solltet wissen, dass das viele Menschen im Livestream auf der ganzen Welt sehen. Jetzt, während wir hier stehen. Gott segne euch. Er segne euch alle, weil ihr hier seid. Ich heiße Sam Brownback und bin der US-Sonderbotschafter für internationale religiöse Freiheit. 2009 war ich US-Senator für Kansas und trug eine Erklärung mit der man sich öffentlich bei den amerikanischen Ureinwohnern für deren Behandlung in den USA entschuldigen wollte. Das kam durch den Kongress und wurde 2009 als Gesetz von Präsident Obama der Vereinigten Staaten unterzeichnet. Doch leider kam es nie zu dieser öffentlichen Entschuldigung bei den Ureinwohnern der USA. Heute wollen wir das tun. Mit meinem Freund Dr. Nigel Bigpond, der auch hier ist, habe ich jahrelang für diese Angelegenheit gearbeitet. Wir haben diese offizielle Entschuldigung der Vereinigten Staaten an die Ureinwohner vorangetrieben. Ich habe diese Entschuldigung an die ersten Bewohner des Landes vom ehrenwerten US-Sonderbotschafter Sam Brownback erhalten. Doch zusammen mit der Entschuldigung im Jahr 2006 kam eine Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat. Ich hoffe und denke, dass es bald zustande kommt. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten diese Entschuldigung an das erste Volk des Landes veröffentlicht, wird die Hand Gottes über die Vereinigten Staaten von Amerika und die Welt kommen und dieses Land heilen.
Nun, hier waren Schauspieler, im Grunde Hollywood, die sagten, sie sind mit dabei. Und dann den Botschafter Brownback.
Ja, den Sonderbotschafter für internationale religiöse Freiheit, eine Organisation.
Ich habe gelesen, dass er Verbindung zu Opus Dei hat. Hier haben wir wieder jemanden, der mit den inneren Geheimorganisationen des Katholizismus in Verbindung steht, um es so auszudrücken. Und sie entschuldigen sich für die Behandlung der Ureinwohner Amerikas. Nichts ist verkehrt daran, sich für die Fehler der Vergangenheit zu entschuldigen. Das ist eine sehr gute Sache. Aber im Zusammenhang damit hat man dann wieder Visionen und Träume.
Und Prophezeiungen.
Wieder Prophezeiungen, die dann auch wieder eine außerbiblischen Quelle sind und nicht im Zusammenhang mit der Bibel stehen. Und der Leiter sagt, wenn das passiert, dann wird Amerika wieder groß werden. Dann wird dieser Höhepunkt stattfinden. Wir befinden uns auf Messers Schneide. Wir stehen vor der Erfüllung von Offenbarung 13.
Nun, das ist so viel.
Ja.
Man kann es nicht übersehen.
Nein, man kann es nicht übersehen.
Lass mich euch sagen, ich bekam eine Nachricht aus Israel von einem sehr bekannten Rabbi dort. Und er sagte, wir alle in Israel sehen uns das an und es erschütterte Israel. Und wir können es kaum fassen, was du an diesem Tag der Reue tust.
Ronald Reagan stand bei seiner Amtseinführung an der Stelle, zu der wir beteten. Und es gab eine Veränderung in Amerika. Keine politische, aber es entstand dieser Ruf nach spiritueller Erweckung. Also hätte ich gerne, dass wir das alles auch tun. Bitte betet gleich mit mir. Wenn ihr sitzt, dann steht auf. Noch nicht, jetzt noch nicht. Aber steht auf, erhebt eure Hände und wir werden darum beten, dass bei dieser Wahl Gottes Wille geschieht. Letzten Freitag erschütterte der Tod einer obersten Bundesrichterin Amerika. Das geschah am Abend des Posaunenblasens. Da beginnen noch die 10 Jahre der Umkehr. Und jetzt hat der Präsident sich entschieden, heute die nächste oberste Bundesrichterin bekannt zu geben. Heute Nachmittag um 5 Uhr, auf die Minute, wenn diese heilige Versammlung laut Plan vorbei sein sollte. Sie ist noch nicht vorbei, aber das alles geschieht heute.
Nun, Martin, wir können wieder sehen, wie sie hier den Kalender der Festtage nutzen und sagen, dass bestimmte Ereignisse an diesen besonderen Tagen geschehen. Man kann es natürlich auch so arrangieren, dass bestimmte Ereignisse an bestimmten Tagen stattfinden. Dadurch werden doch die Ereignisse nicht notwendigerweise prophetisch, oder? Wieder möchte ich betonen, dass doch die Bibel unsere Überlegungen lenken sollte. Möchtest du noch etwas dazu sagen?
Doch gern. Er erwähnte Israel und einen bekannten Rabbiner, der in Israel zusah und ihnen sagte, dass Israel von alledem erschüttert ist.
Stimmt.
Von diesem Großereignis.
Ist es nicht interessant, dass er Ronald Reagan erwähnte?
Kahn sagte, dass Reagan in den 80er Jahren zugegen war, als sie sich versammelten und zum Weißen Haus hingewendet beteten. Und Reagan wurde Präsident. In einer früheren Folge haben wir dieses Bild von Ronald Reagan und dem Papst gezeigt mit dieser heiligen Allianz.
Ganz genau.
Für sie ist das alles prophetisch.
Sie haben auch eine prophetische Agenda. Und es kommt auf die Brille an, die du trägst. Ob man die Erfüllung der Prophetie nach dem biblischen Szenario sieht oder von der anderen Seite aus betrachtet.
Stimmt.
Alles sehr interessant.
Hi, ich bin Dr. Satish Kumar, Pastor des Calvary Tempels, der zweitgrößten und am schnellsten wachsenden christlichen Kirche weltweit mit 300.000 Mitgliedern innerhalb von 15 Jahren. Und dieser Gott Vater, nun, es ist Gottes Wille, dass der Mann aller Weisheit sich durch die Kirche zeigt. Und Herr, lass das jetzt geschehen im biblischen Jahr 5781. Die beste Methode, Mauern zum Einsturz zu bringen, ist dieses alte Instrument. Bitte stimmt alle mit euren Schofarhörnern ein. Bitte stimmt alle mit eurem lauten Geschrei ein, dass diese Trennwand einstürzt und dem jüdischen Volk Yeshua HaMashiach als der Messias von Israel offenbar wird. Vorwärts! Und Gott hörte unser Gebet nach 2. Chronik 7, Vers 14. Und Gott griff ein. Er hatte Erbarmen mit Amerika zu jener Zeit. Und Gott erweckte Ronald Reagan. Gebetsbewegungen nahmen ihren Anfang. Wir sahen den Beginn einer Veränderung im obersten Gerichtshof. Wir sahen, wie der Iran mit seinen Drohungen gegen Amerika aufhörte und Ronald Reagan stand in der Bresche und erklärte, dass der Kommunismus fallen würde. Und jetzt, er fiel auch. 1,3 Millionen Juden kamen seit dieser Zeit zurück nach Israel. Und jetzt findet von dieser Versammlung aus eine Erweckung in Israel statt.
Hier haben wir auch wieder die Bestätigung, dass Ronald Reagan eine sehr wichtige Rolle spielte bei der Heilung der Wunde. Und man hat diese Erweckung, aber es ist eine Erweckung der Verwirrung. Einer totalen Verwirrung. Einige warten auf einen Messias, andere sagen, das ist der Messias. Andere sagen, es ist ein anderer Messias. Ein Durcheinander.
It's like Babylon.
Nun, der Name Babylon bedeutet ja auch Verwirrung. Machen wir weiter.
Normalerweise macht ihr der hohe Priester von Israel das, aber die Bibel sagt, ihr seid ein Priestertum, also machen wir es alle zusammen. Wir werden Folgendes tun. Wir werden in alle 4 Himmelsrichtungen beten und von Gott seinen Segen, Erlösung, seinen Willen und seine Bereitschaft für eine Erweckung erbitten. Wir beginnen jetzt mit dem Gebet, und zwar nach Westen. Jeder mit erhobenen Händen. Und lasst uns um Erweckung bitten und für den Anfang der Vorbereitung bitten. Ob ihr hier seid oder irgendwo in der Welt, schließt euch an, betet mit mir. Gott Herr, wir legen dir den Westen vor. Natürlich beten wir für Amerika, aber wieder bitten wir dich, Herr, lass deinen Willen geschehen, sei verherrlicht. Guter Herr, komm, dein Reich komme. Nun wenden wir uns nach Norden. Wir wenden uns nach Norden und beten für die Völker des Nordens und sagen, ich spreche es Hebräisch. Das heißt, dein Wille wird geschehen. Lass es uns zusammen sagen. Dein Wille geschehe. Vater, wir legen die Nationen des Nordens vor. Vater, von Kanada bis nach Russland. Wir sagen dabei, Uva Eres, während wir sie dir vorlegen. Jetzt der Osten, dreht euch zum Washington Monument, während wir für die Länder des Ostens beten. Wir beten um Erweckung. Es gibt eine Barriere, die noch nicht abgebrochen wurde, die ein Schlüssel zur Erweckung ist. Vor 2000 Jahren war die Kirche und Israel in Jerusalem vereint. Doch danach gab es eine Trennung und das jüdische Volk ging seinen Weg ohne den Messias und die Kirche wendete sich von ihren Wurzeln ab. Und sie verloren die Kraft aus dem Buch Apostelgeschichte, als sie noch zusammen waren, Juden und Heiden, eines im Messias. 2000 Jahre lebten sie ohne einander, aber jetzt stellt Gott das wieder her, indem er die Juden zum Messias bringt und die Kirche zu Israel. Darum müssen wir beten. Lasst uns darum beten. Wir werden im Namen des israelischen Volkes für eine Umkehr und Segen für die Völker und die Kirche beten. Und Kevin wird das von Seiten der Heiden und der Kirche tun. Möchtest du noch etwas sagen, bevor wir beten? Halleluja, ich würde gerne anmerken, dass das Christentum aus der Gebärmutter des Judentums stammt. Amerika hat eine straffe geistliche Nabelschnur zu Israel als Nation, die niemals durchtrennt werden kann. Halleluja.
Als Jesus sagte, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, war das für die jüdische Nation das Ende als Verkünder des Evangeliums? Und das Evangelium ging an die Heiden. Nun, Juden können eingepfropft werden, aber nicht als Nation, nur als Einzelpersonen. Denn wenn man in Christus ist, ist man Abrahams Same. Hier aber haben wir eine Vereinigung von Judentum und Christentum mit verschiedenen Ansichten über den Messias. Er betete, dass das Reich kommen würde. Auf welches Reich warten Sie?
Im vorigen Video zeigten wir, wie er über die 1000 Jahre sprach. Ein 1000-jähriges Fest auf der Erde.
Ganz genau. Worauf wartet der Katholizismus?
Amillenarismus.
Ja, Amillenarismus. Sie warten auf die Zeit, wenn die Kirche auf der Erde herrschen wird. Das bedeutet doch eine Rückkehr zu den Zuständen des Mittelalters.
Und eine Rückkehr zu dem, was die Juden vor 2000 Jahren glaubten.
Ganz recht.
Und sogar immer noch glauben.
Rom herrschte für 1000 Jahre ohne Widerstand. Für etwa 1000 Jahre. Dann erhielt es eine tödliche Wunde, nachdem die Reformation ihr Werk vollbracht hatte. Und nun wartet Rom auf die nächsten 1000 ruhmreichen Jahre. Aber wir warten auf ein Reich, das von Gott selbst erbaut wird. Jesus Christus versprach, dass er wiederkommen würde. Und wenn er wiederkommt, dann wird dieser Stein, der nicht von Menschenhänden losgehauen wurde, die Statue treffen und das ganze politische System wird sein Ende finden und die Herrschaft Gottes wird für immer und alle Ewigkeit währen. Das hier ist ein anderes Reich. Es ist das Reich eines temporären Millenniums, wogegen wir auf ein ewiges Reich warten, das mit dem Millennium im Himmel beginnt und nicht hier auf Erden.
Genau.
Ein Gericht findet statt.
Denn auf der Erde wird nichts mehr lebendig sein, wenn Jesus gekommen ist und seine Braut geholt hat.
Nichts mehr. Jeremia sagt uns, dass er die Erde beben sah. Kein Mensch war mehr da, auch kein Tier. Alles war zerstört. Die Städte der Nationen lagen in Trümmern. Das hier ist eine Botschaft von Frieden und Sicherheit.
Und schnelles Verderben wird sie überfallen. Zu dieser zerstörten Erde möchte ich noch anmerken, dass Satan dann auf der Erde sein wird.
Und er wird einsam sein.
Und das meint die Offenbarung damit, dass er für 1000 Jahre gebunden ist.
Wenn Sie nun diese Botschaft mit solch einer Begeisterung predigen und alle Nationen zusammenkommen, der Kommunismus muss doch fallen. Also muss auch China sich dem fügen.
Ja.
China wird auch mitmachen.
Wir sahen, wie Pompeo das wiederholt ansprach.
Darum ging es ihm. Wenn sie alle zusammenkommen und eine Einheit bilden werden und sagen, endlich haben wir dieses Problem gelöst. Und sie wenden sich gegen die Gebote Gottes und setzen die Lehre eines Systems ein, das sich widerrechtlich eine Autorität angeeignet hat, das Gesetz Gottes verändert hat und die eigene Autorität über Gott und Gottes Wort gestellt hat. Dann wird ein schnelles Verderben kommen. Die Menschen müssen sich entscheiden. Du kannst mit diesem populären Strom schwimmen oder eine Entscheidung treffen. Die Bibel sagt, hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu haben. Machen wir weiter.
Das Shofar. Nach der Schrift bestimmte Gott die Posaunen zu Gefäßen seiner Kraft. Beim Klang der Posaunen triumphierten die Heere Gottes. Beim Klang der Posaunen fielen die Mauer Jerichos. Der Feind floh. Die Macht des Jubeljahres wurde freigesetzt. Die Segnungen Gottes kamen. So werden wir jetzt 7-mal ins Horn stoßen. 7-mal Posaunenschall. Und wir glauben, dass während unseres Gebetes dies ein Zeichen seiner Macht ist, die losgelassen wird, während wir beten und glauben an diesen Durchbruch Gottes durch alles, was wir getan haben. Die Segnungen des Himmels 7-mal, von hier aus her, während wir die Rückkehr und die Macht Gottes besiegeln. Nun Herr, lass den Klang deiner Macht in die Welt hinausgehen in Jeschuas Namen. Los! Go!
Nun, die Nationen sollen diese Posaunen hören und die Veränderung wird kommen. Lass uns eins hier ganz deutlich machen. Wo fand das nochmal statt?
Auf der Washington Mall.
War das eine eigenständige Feierlichkeit oder war das eine nationale Feierlichkeit?
Eine internationale Feierlichkeit.
Aha. Es war sogar eine internationale Feierlichkeit. Hier sehen wir die Erfüllung der Prophetie. Wir wissen, dass Rom sagte, dass beim Zusammenfügen der verschiedenen Fraktionen die charismatische Bewegung eine ganz wichtige Rolle als Klebstoff spielen muss.
Ja,
das ist eine Entscheidung des Zweiten Vatikanums. Warum denn?
Wegen der Zungenrede.
Aha.
Denn du hast Katholiken, die in Zungen reden, und du hast Protestanten, die in Zungen reden. Deswegen gibt es die katholische, charismatische Bewegung. Du sagtest das schon, wie der Klimawandel ein Klebstoff für die Sonntagsbewegung ist. So ist auch die Zungenrede der Klebstoff für die Verbindung zwischen Protestanten und Katholiken.
Man muss die religiösen Fraktionen zusammenkleben. Da spielt die charismatische Bewegung hinein. Denn auf der Grundlage von Lehren kann man sie nicht zusammenkleben. Denn die Lehren sind so unterschiedlich, größer könnten die Unterschiede kaum sein. Mit dem Klima kann man den säkulären Teil an den religiösen Teil ankleben. Und dann hat man die ganze Katastrophe zusammen, als ein Ganzes. Jetzt müssen wir uns einige dieser Dinge ansehen. In diesem Video betet Sid Roth mit einigen anderen prominenten Leuten im Grunde für das Gleiche. Ich finde das spannend. Er ist ja auch ein messianischer Jude, wie er diese Zungenreden mit hineinbringt. Sehen wir uns das an.
Cantor James Meyer wird die silberne Posaunenwaffe blasen. Nun haben wir Gottes Aufmerksamkeit. Lasst mich die heutigen Gäste vorstellen, die für unser Land prophetisch und in Zungen sprechen werden. Warum in Zungen? Die Krise unserer Nation erfordert vollkommene Gebete und vollkommenen Glauben. Das kann nur durch das Gebet in Zungen erzielt werden. Diese Show ist interaktiv. Das bedeutet, dass wir alle beten müssen, auf Englisch und in Zungen. Das schließt auch dich zu Hause ein. Ich meine wirklich interaktiv. Bete, als ob es um dein Leben gehen würde, um deine Familie und unser Land. Denn das tut es. Wir haben nur eine Wahl. Das ist Präsident Trump. Du musst beten und du musst auch wählen. Wir fangen jetzt an, in Zungen zu beten. Du zu Hause auch.
Martin, ich bin sprachlos. Aber trotzdem müssen wir etwas sagen. Lass mich zu meiner Bibel greifen.
Kann ich nur noch eines anmerken, bevor du weitermachst? Bevor ich Adventist wurde, war ich in einer charismatischen Kirche. Ich fühle also sehr persönlich mit den Menschen mit, die in Zungen reden.
Ich auch.
Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und zuhört, was die Bibel sagt, und es mit dem vergleicht, was man über die Zungenrede weiß,
demnächst musst du dein persönliches Zeugnis geben. Du versuchst, dich davor zu drücken. Wir werden dich darauf festnageln, hörst du?
Ja, ich werde es tun. Irgendwann mache ich es.
Hast du jemals in Zungen geredet?
Nein. Meine Frau und ich sind zu einer Zungenrede Pfingstwoche gegangen, um zu lernen, wie man in Zungen redet. Aber die ganze Geschichte erzähle ich ein andermal.
Bei Gelegenheit, okay. Ist das ein Versprechen?
Ja.
Okay. Wir haben ihn festgenagelt. Wenn man in der Bibel etwas definieren will, dann muss man dorthin gehen, wo es das erste Mal geschieht. Da steht die Definition, was es bedeutet. Und das erste Mal geschah es in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren alle einmütig beisammen. Auch hier sind sie einmütig zusammen. Und man hat ein anderen Ort auch eine Einmütigkeit. Und beide befinden sich am entgegengesetzten Ende. Und die eine wird die andere verfolgen. Wir müssen also wissen, an welcher Einmütigkeit wir teilhaben wollen, nicht wahr? Dann heißt es, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Hier geschieht das zum ersten Mal. Und wir haben eine Definition, was dort passierte. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in einer eigenen Sprache reden. Ich lese aus der King James und Schlachter 2000. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind die, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Das ist die Definition. Te idiado dialecto, in unserer eigenen Muttersprache.
Wenn Deutsche dort gewesen wären, dann hätten sie Petrus oder irgendeinen der Jünger auf Deutsch sprechen hören.
Richtig, oder? Französisch. Oder irgendeine andere Sprache unter der Sonne. Hier werden sogar die Namen genannt. Pater und Medea und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien. Eine ganze Reihe von Sprachen werden genannt, die gesprochen wurden. Und in Vers 11 heißt es, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie verstanden alles genau. Damals musste das Evangelium zu jedem Volk gehen. Es gab nur die Handvoll Jünger. Und Gott schenkte diese Gabe. Diese Gabe hat sich auch schon in moderner Zeit gezeigt. Und ich habe da schon ganz wunderbare Geschichten gehört. Da gibt es erstaunliche Berichte in Afrika. Die Geschichte des Buschmannes, der die Sprachengabe erhielt und plötzlich die Sprachen sprechen konnte, die er normalerweise nicht sprechen konnte. Und er hat die Wahrheit des Evangeliums entdeckt. Es gibt viele, viele derartige Fälle. Mir wurde schon von Leuten berichtet, die sich total on slow ansahen, und es in ihrer Sprache hörten. Leute haben mir das erzählt. Ich weiß das nicht aus erster Hand, also rede ich nicht groß darüber. Aber natürlich ist es möglich, dass sich diese Gabe heute noch zeigt. Aber das hat es mit der ersten Definition auf sich.
Was für mich bei der Sprachengabe zu Pfingsten so schön ist, alle waren zum Fest versammelt, Menschen aus aller Welt waren zusammen.
Stimmt.
Und nun sollte das Evangelium diese Menschen erreichen. Ich finde es besonders interessant, dass Gott bei Babel die Menschen trennte wegen ihrer Sünde. Doch hier wollte er, dass das Evangelium alle hören können. Also schenkte er selbst diese Gabe, damit die Menschen wieder verstehen konnten.
Genau.
Ich finde das einfach wunderschön.
Vor vielen Jahren hielt ich einen Vortrag der Charisma of the Spirit hieß. Vielleicht kannst du einen Link dazu setzen. Das ist ein ausführliches Bibelstudium. Ich möchte nur kurz sagen, dass es dabei natürlich um 1. Korinther 14 geht, um diese Sprachengabe. Dieses Kapitel ist als antithetischer Parallelismus geschrieben. Was bedeutet das denn? Man hat eine These und eine Antithese und beide werden nebeneinander gestellt. Zwei Dinge stehen zusammen. Eines davon sagt, wie es sein sollte und das andere, wie es nicht sein sollte. Ich werde jetzt nicht die ganze Bibelstunde halten. Du kannst den Link dazu setzen. Doch 1. Korinther 14 ist kein Text, der die moderne Art der Zungenrede unterstützt, sondern er widerlegt sie. Denn meiner Ansicht nach ist in diesem Kapitel ein Wort besonders wichtig, und zwar das kleine Wort Aber. Paulus stellt das, wie es sein sollte, dem, wie es nicht sein sollte, gegenüber. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Die Leute sagen jetzt, dass Paulus hier erklärt, worum es bei der Zungenrede geht. Doch tatsächlich zitiert er einen Ausspruch. Paulus war ein sehr gelehrter Mann. Und das zitiert er hier, was allgemein angenommen wurde. Zum Beispiel bei der sibyllinischen Priesterinnen und Priestern, wenn ein Geist auf ihnen ruhte, dann sprachen sie in Zungen. Man findet das in vielen heidnischen Religionen, dass Menschen die gleiche Zungenrede sprechen, wie man sie jetzt unter Christen vorfindet. In Vers 1 sagt Paulus dann, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Das bedeutet Prophezeien im Sinne von das Evangelium zu predigen. Predigt also das Evangelium. Dann zitiert er den bekannten Ausspruch, bei dem ein Aber folgt. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das heißt, dass er sagt, so nicht, sondern predigt lieber das Evangelium. Wir tun das nicht. Es geht so weiter. In Vers 9 schreibt er, so auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Winden reden. Er ist nicht für die Zungenrede, sondern dagegen. Er geht sogar noch weiter, wenn er im Vers 23 sagt, wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Er sagt doch, spreche die normale Sprache. Darum ging es ihm.
Was Paulus meinte war, falls jemand in einen Raum oder eine Kirche kommt und der spricht Französisch oder ein anderer Deutsch und der nächste Niederländisch oder welche Sprache auch immer, der fragt sich doch, was ist denn hier los?
Stimmt, genau. Ich möchte jetzt nicht die ganze Bibelstunde halten. Du setzt ja noch einen Link für die Details darunter. Aber man kann es kurz zusammenfassen. Der ganze Brief an die Korinther ist voller Tadel. Er tadelt sie wegen ihrer Praktiken. Eine davon war ein Missbrauch der Sprachengabe. Heute wird das neu und falsch interpretiert, das zur christlichen Erfahrung gehören muss. Sonst hat man keine christliche Erfahrung. Es gibt ein Zitat aus dem Geist der Weissagung, das wir uns ansehen sollten. Es ist aus dem Buch Erweckung. Was dann? Eine im Osten des Landes, der USA, lebende kleine Gruppe von Sabbathaltern, sie spricht hier sogar von Sabbathaltern, die Gabe missbrauchen, wird von einem fanatischen Geist beherrscht. Sie hat nur oberflächlich am Quell der Wahrheit genippt und kennt nicht den Geist der dritten Engelsbotschaft. Geistliche Übungen, angeblich auf Gaben gegründet, die der Herr der Gemeinde verordnet hätten, werden von einigen dieser Gläubigen abgehalten. Sie sprechen ein sinnloses Kauderwelsch, das sie die unbekannten Zungen nennen, die allerdings nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei Gott und dem ganzen Himmel unbekannt ist. Solche Gaben werden von Männern und Frauen hervorgebracht, deren Helfer der große Verführer ist. Fanatismus, religiöse Ekstase, falsche Zungenreden und geräuschvolle Gottesdienste sieht man als von Gott gesetzte Gnadengaben an. Hierin lassen sich manche täuschen. Fanatismus und großer Aufwand sind keine besonderen Kennzeichen des Glaubens. Manche fühlen sich in einer Versammlung nicht wohl, es sei denn, sie erleben etwas Erhebendes und Beglückendes. Sie versuchen sich, eine Gefühlserregung hineinzusteigern. Der Einfluss solcher Versammlungen ist jedoch nicht segensreich, denn sobald dieser beglückende Gefühlsabbruch abgeklungen ist, zeigt sich ihr Gemüt noch unbefriedigter als vor Beginn der Versammlung, weil ihre Glückseligkeit nicht der rechten Quelle entsprungen war. Die dem geistlichen Wachstum förderlichsten Versammlungen sind durch feierliche Ernst und gründliche Herzenserforschung gekennzeichnet. Jeder sucht sich selbst zu erkennen und in tiefer Demut von Christus zu lernen. Martin, das ist wahre Religion. Ein lärmendes Getöse zu veranstalten und zu denken, dass wir Gottes Aufmerksamkeit erregen können, indem wir etwas Bestimmtes tun, entstellt den Charakter Gottes sogar.
Das erinnert mich an dein Zeugnis, als du sagtest, du hast auf den Priester gewartet, weil du ja nicht mit Jesus sprechen konntest.
Ja.
Also musstest du zuerst die Aufmerksamkeit Jesu durch jemand anderen oder durch ein anderes Mittel bekommen.
Oder durch ein anderes Mittel, genau.
Durch Posaunenschall zum Beispiel.
Stimmt, genau. Im Grunde haben wir es hier mit einer Bewegung zu tun, die Zungenrede dazu benutzt, um die religiösen Fraktionen zusammenzubringen. Wenn deine Erfahrung die Norm ist, dann ist das Wort nicht länger die Norm, sondern die Erfahrung wird zur Norm. Und jeder, der eine ähnliche Erfahrung hat, muss doch die gleiche Quelle der Inspiration dafür haben. Doch was ist, wenn diese Erfahrung nicht im Einklang mit Gottes Wort ist?
Ja, dann muss es
doch von der anderen Seite sein.
Es ist interessant, wie all die verschiedenen Ansichten hier zusammenkommen,
wie es ineinander greift.
Nicht jeder, der bei Return mitgemacht hat, spricht in Zungen.
Nein.
Nicht jeder, der dabei war, glaubt, dass man die Feste halten muss. Und doch sind sie alle in einem Topf.
Man hat also eine babylonische Verwirrung aus vielen verschiedenen religiösen Ausprägungen. Und diese Gruppe sagt, ich kann mich damit identifizieren.
Mit diesem Teilaspekt.
Ja, diesen Teil. Und eine andere Gruppe sagt, ich kann mich mit jenem Teil identifizieren. Manche sind sogar von einigen Dingen, die da ablaufen, abgestoßen. Aber sie können sich mit dem Klimawandel identifizieren. Und so schaffen sie eine Bewegung, die für jeden etwas hat, das ihn anspricht. Und um des Gemeinwohls willen werden sie einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem sie alle übereinstimmen können. So wie Jonathan Cain sagte, die Gebote wurden beiseite geschoben. Die Gebote sind so logisch, dass sogar der säkulär Denkende wird sich darüber freuen, wenn strengere Gesetze die Moralität wieder in dieser Welt zurückbringen. Sogar wenn er nicht mit dem religiösen Standpunkt übereinstimmen kann, kann er mit dem sozialen Standpunkt übereinstimmen. Und beim Sonntag gibt es einen weiteren Zugang, weil man ihn auf eine umweltpolitische Grundlage stellen kann.
Genau das wollte ich auch sagen. Also wenn man überhaupt gar nicht religiös ist, gibt es ja immer noch das Klima, das alle zusammenbringt.
Und so erhält man das Malzeichen des Tieres an der Stirn. Das heißt, man ist religiös auf einer Linie mit der Gesetzesgebung und meint, Gott einen Dienst zu tun, indem man den Sonntag hält. Wenn man zum säkularen Welt gehört, dann hält man das Malzeichen in der Hand, weil man nur mitmacht, aber religiös nicht davon überzeugt ist.
Deswegen heißt es ja, entweder oder.
Ja, entweder oder.
Und nicht wie Gott es sagte, beide.
Beide.
Dort muss es sein.
Gottes Siegel muss in der Stirn sein und an der Hand. Du musst davon überzeugt sein und dementsprechend handeln. Möge der Herr Gottes Volk Weisheit geben, dass die Streitfrage ein Krieg gegen die Regierung Gottes ist. Das Thema ist ein Krieg gegen die Gebote Gottes, dabei besonders gegen das vierte Gebot, das für Autorität steht. Es gibt diesen Thronräuber. Die Reformer sagten übereinstimmend, dass das Papsttum das System des Antichristen ist, der das Gesetz Gottes und die Zeiten änderte. Sogar Melanchthon erwähnte das schon. Es wird auch zur Streitfrage bei den letzten Ereignissen werden. Mögen wir die richtige Wahl treffen. Lass uns beten. Himmlische Vater, die Welt bereitet sich gerade darauf vor, die Vorschriften Gottes beiseite zu legen und die Vorschriften des Papsttums anzunehmen. Ich bete, dass du deinem Volk Weisheit schenkst, zu erkennen, dass die großen Zeremonien dazu gedacht sind, den Verstand von biblischen Tatsachen abzulenken. Gib uns ein klares Verständnis und Einsicht. Herr, hilf uns, dass der Klang der Posaune und der Musikinstrumente, um sich vor einem Götzen zu verneigen, keinen Einfluss auf uns hat, weil das Wort Gottes uns informiert, gestärkt und unverrückbar in der Wahrheit festgesetzt hat. Segne dein Volk und rufe dein Volk. In Jesu Namen. Amen.
Amen.